Liebe Andrea, lieber Michael, ich freue mich wieder, hier in Herrnstein sein zu dürfen und spreche gerne über das Thema Blutdruckziele für das Gehirn. Es wurde mir etwas schwieriger gemacht mit diesem Zusatz Autoregulation, Fragezeichen. Und ich möchte in dem Sinne gleich in medias res gehen. Es gibt einfache Krankheitsbilder. Da wissen wir einerseits aus frühen Studien beim Schädel-Hirn-Trauma ziemlich genau, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Zum Beispiel Bedarfshypertonie. Beim akuten Epiduralhämatom ist jedermann ein Begriff. Wir wissen, dass wir bei strukturellen Blutungen mit offenen Blutungsquellen tunlichst hypertensive Entgleisungen vermeiden sollen, weil wir im Akutstadium vor allem darauf achten müssen, eine Nachblutung zu verhindern. Nun, hier ist alles klar. Weit komplizierter wird es bei diesen beiden Krankheitsbildern, bei den nicht strukturellen intraparenchymatösen Blutungen und bei der Ischämie. Und ich denke, hier spielt die Autoregulation auch im klinischen Alltag eine große Rolle. Sie alle kennen dieses Phänomen, dass die Hirngefäße autonom ihren Tonus regulieren können. Allen bekannt ist die Blutdruckautoregulation. Es gibt aber auch noch viele andere Mechanismen, die vor allem in der Physiologie beschrieben sind, wovon wir noch nicht ganz Kenntnis haben oder zu wenig Kenntnis haben, wie viel sie in der Klinik eine Rolle spielen. Es ist möglich, dass rein synaptische Aktivität, also Hirnareale mit erhöhter elektrischer Aktivität, die Perfusion in anderen Hirnarealen stimulieren kann. Es gibt Neurogene, es gibt neurohumorale Faktoren, von denen wir auch eigentlich in den Grundlagen Forschung Kenntnis haben, aber die klinische Relevanz noch viel zu wenig kennen. Die bekannte Blutdruck, Autoregulation und systemische Faktoren habe ich hier hingeschrieben, stellvertretend zum Beispiel für das CO2. Wir wollen hier jetzt vor allem diese Blutdruckautoregulation dann fokussieren. Ich möchte Ihnen zunächst die Datenlage aufzeigen, wie steht es mit den Blutdruckzielen bei der Ischämie. Dann gibt es neuere Studien von großem Interesse, denke ich, und klinischer Relevanz bei den nicht strukturellen intraparenchymatösen Blutungen. Dann effektiv Hinweise, dass die zerebrale Autoregulation effektiv im Klinikalltag eine Rolle spielt. Und schlussendlich meine Frage, dann auch etwas futuristisch orientiert, brauchen wir Neuromonitoring im Klinikalltag, um die optimale zerebrale Perfusion einzustellen. Ischämie, eine frustrante Geschichte. Sie kennen wahrscheinlich die IST-Studie. Primär war diese angelegt, um zu untersuchen, ob Aspirin, Liquamin das Outcome nach frischem Schlaganfall verbessert. Nun, das ist eine Sekundäranalyse dieser Daten von über 17.000 Patienten und sie zeigt interessanterweise diese U-förmige Kurve. Also sie haben hier aufgetragen, kurzfristiges Outcome der Patienten tot innerhalb von 14 Tagen, das ist diese Kurve. Sie haben hier aufgetragen, Tod oder schwere Behinderung nach 6 Monaten, diese Kurve. Und Sie sehen irgendwo bei 150 mm Hg, das ist der Eintrittsblutdruck, scheinen die Patienten das beste Outcome zu haben. Und interessanterweise, wenn wir in diese Richtung gehen, das heißt, wenn der Blutdruck um 10 mm Hg sinkt, so haben wir eine knapp 18% höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Patienten versterben. Hier haben wir eine geringere Steigung der Kurve. Anstieg 10 mm Hg, Todwahrscheinlichkeit steigt um gut 3,5%. Diese Kurve, also in der Arbeit steht dann hier, kommen wir Richtung Hyperperfusion, auch interessanterweise, auch im Hinblick auf den vorangehenden Vortrag von Herrn Heinz, hier haben wir extrem viele Cardiac Events, also der tiefe Blutdruck beim Schlaganfall scheint auch schlecht für das Herz zu sein. Und auf der anderen Seite wird hier postuliert, dass wir in diesem Bereich möglicherweise dann einen Blut-Hirn-Schranken-Defekt akzentuiert bei der Ischämie haben und die Patienten vermehrt ein Hirnödem entwickeln. Wenn wir diese U-förmige Kurve anschauen, so stimmt da etwas mit der zerebralen Autoregulation wahrscheinlich nicht. Hier sehen Sie den zerebralen Perfusionsdruck, wenn der ICP und der ZVD nicht hoch ist, dann könnte man hier auch den Blutdruck reinnehmen. Und hier sehen Sie den zerebralen Blutflussanstieg im Prozent. Sie kennen das Phänomen. Sie haben ein Hirngefäß mit mittlerem Tonus, der Blutdruck sinkt, Gefäße können sich erweitern, der Bloodflow für das Gehirn wird konstant erhalten, umgekehrte Richtung ebenso, bis eben diese Autoregulationsschwellen durchbrochen sind und der CBF nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Noch einmal, wenn Sie jetzt das da sehen, so scheint es hier kein Plateau zu geben, das heißt, offensichtlich ist eben bei vielen, wie auch immer, noch mit hoher Variabilität, ich komme noch darauf zurück, bei vielen Schlaganfallpatienten die Autoregulation defekt. Und wir können hier natürlich genau dieselben Pfeile wie in der IST-Studie natürlich hinzeichnen. Wie sieht es aus, wenn wir sagen, kleiner 150 ist schlecht, größer 150 ist schlecht, sollen wir jetzt effektiv therapeutisch diese Zielwerte anstreben? So ist es leider nicht dokumentiert. Wenn wir nach den Richtlinien der European Stroke Organization und der American Stroke Association gehen, so haben wir ganz wenige Fakten, die wir dort rausholen können. Dokumentiert gut ist Stroke Organization und der American Stroke Association gehen, so haben wir ganz wenige Fakten, die wir dort rausholen können. Dokumentiert gut ist, basierend auf den Lyse-Studien, dass Patienten, die thrombolysiert werden, tunlichst keine hohen Blutdruck oder exzessiv hohen Blutdruckwerte haben sollen. Und dies ist eigentlich durch das Nachblutungsrisiko bei thrombolysiertem Stroke dokumentiert. Viel schwieriger, frustraner ist es bei Patienten, die nicht thrombolysiert werden. Hier haben wir einzig eine Empfehlung der beiden Gesellschaften, dass wir Blutdruckwerte über 220 auf 120 mm Hg senken sollen. Wie sieht es in der anderen Richtung aus? Ich muss Ihnen leider sagen, noch viel frustraner. Sollen wir wissen nicht effektiv, ob es effizient ist, wenn wir die Blutdruckwerte hypotensiver Stroke-Patienten anheben? Was ist die Konklusion? Wir sollen die Therapie individualisieren. Tun wir natürlich auch. Wenn Sie klinisch einen Patienten haben mit einer hochgradigen Stenose eines großkalibrigen Gefäßes, im Klinikalltag werden wir natürlich versuchen, die Kollateralen zu nutzen und die Blutdruckwerte anzuheben. Wenn wir einen Patienten haben mit einer fluktuierenden neurologischen Symptomatik, dann werden wir selbstverständlich versuchen, den Blutdruck anzuheben und werden an der Neurologie beobachten, ob das effizient ist. Und selbstverständlich, jeder versucht, die Ursache einer Hypotension zu finden. Ich kann hier nicht die ganzen Studien durchgehen. Es ist bei Gott nicht so, dass es keine gäbe. Wer sich dafür interessiert und wie es steht mit einzelnen Medikamenten, kann gerne diese Cochrane-Analyse, die 2010 aktualisiert wurde, durchgehen. Also einfach so symbolisch. Es ist ja nicht so, dass man in diesem Bereich nichts getan hätte, aber letztlich der Output für uns in der Klinik ist äußerst frustrierend. Schlussfolgerung dieser Cochrane-Analyse: Es gibt effektiv nicht genug Evidenz, um eine Blutdruckmanipulation zuverlässig empfehlen zu können. Etwas weniger frustrierend sieht es von meiner Perspektive aus mit der intraparenchymatösen Blutung, und zwar vor allem durch diese kürzlich erschienene Studie, bei denen eigentlich eine Subpopulation der Patienten mit intraparenchymatöser Blutung untersucht wurde. Das ist die INTERACT-Studie. Was haben sie gemacht? Sie haben eigentlich die Blutdruckwerte schnell, aggressiv bei Patienten mit intraparenchymatöser Blutung gesenkt. In der INTERACT-1-Studie, das war eine Pilotstudie, die war nicht gepowert, um das Outcome anzuschauen. Dort hat man eigentlich in einer Vorstudie gesehen, dass wenn man die Blutdruckwerte rasch auf dieses Niveau senkt, dass das Volumen der Blutung effektiv kleiner bleibt bei diesen Patienten. Also hier hat man dann die Patientenzahl erhöht, um effektiv das Outcome anzuschauen. Standard bisher der American Stroke Association war eigentlich bei diesen oft Hypertonikern, hypertensiven Blutungen, die Blutdruckwerte nur auf 180, kleiner 180 zu senken. Das Ganze musste innerhalb von 6 Stunden nach Symptombeginn geschehen. Sie sehen hier, dass es letztlich wirklich eine Subpopulation dieser Patienten ist. Sie durften keine strukturelle Blutungsursache haben. Sie durften nicht bewusstseinseingetrübt sein in dem Maße, dass die Neurochirurgen sich für eine Hämatomevakuation notfallmäßig entschließen mussten. Das heißt hier, das gehört jetzt schon zu den Resultaten, wenn Sie sehen, dass der mittlere oder der mediane GCS 14 war, so war das eine sehr gute Patientenpopulation, eigentlich keine schweren Blutungen dabei. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten, wenn wir das in die Praxis hinüberziehen wollen. Knapp 2800 Patienten randomisiert. Unglücklich aus meiner Perspektive finde ich diesen dichotomisierten Endpunkt. Der primäre Endpunkt war schwere Behinderung, skaliert nach der Modified Ranking Scale. Schwere Behinderung war 3 bis 5. Sie wissen, dass eigentlich die Skala 6 gerade hat, das heißt 6 ist tot, 1 ist ohne Defizit. Hier haben wir eigentlich schon, es gibt viele Studien, die eigentlich 4 und 5 als schwere Behinderung einteilen. Ob jetzt 3 wirklich zur schweren Behinderung gehört oder nicht, ist fraglich und wird heterogen gehandhabt. Kritisch ist es, wenn man dann diese Situation effektiv so dichotomisiert, ich komme noch darauf zurück. Nun, sekundäre Endpunkte, haben Sie dann das aufgesplittert, eine ordinale Analyse des Modified Ranking Score, und hier haben Sie die Quality of Life entsprechend mit diesem Fragebogen der Patienten, wie die Lebensqualität der Patienten dann nach längerer Zeit ist. Nun, wenn man die Resultate anschaut, so fällt auf, dass die Wahl des Antihypertensivums dem Zentrum völlig überlassen war. Also es gab da Zentren, die haben Hydralazin gegeben, Nitroprusid, etwas, was wir eigentlich definitiv nicht mehr geben, Nitroglycerin als möglichen Vasodilatator des venösen Gefäßbettes geben wir natürlich auch nicht mehr. Also diese Verabreichung der Medikation war überhaupt nicht standardisiert. Und bemerkenswert ist, dass knapp 50% der Patienten in China mit natürlich ganz anderen, auch rehabilitativen Verhältnissen randomisiert worden waren. Nun, dies sicher auch in der ganzen Kommunikation, jetzt in der Literatur, ein erheblicher Kritikpunkt der Studie. Nichtsdestotrotz, die Blutdrucksenkung war effizient. Sie sehen hier Guideline Group, kleiner 180 als Ziel. Sie sehen hier die Behandlungsgruppe. Die haben eigentlich sehr gut ihre Zielwerte innerhalb von 6 Stunden erreicht. Das heißt, signifikante Differenz der Blutdruckwerte. wurde tatsächlich erreicht. Nun, auch bemerkenswert, obwohl hier bis zu 3, 4, 5 Antihypertensiva kombiniert wurden auf sehr heterogene Art, diese Blutdrucksenkung scheint effektiv sicher zu sein. Also sie hatten keine schweren Serious Adverse Events, insbesondere hatten sie keine drastischen Blutdruckabfälle. Ich denke, das ist ein ganz wesentliches Resultat der Studie. Nichtsdestotrotz, primäres Outcome war knapp negativ. Wenn wir aber dann die ordinale Analyse des Modified Ranking Score anschauen, so ist es, dass effektiv die Lebensqualität noch besser aufgezeigt durch den Euro-Qual, also durch die Quality of Life Analyse, dass effektiv das funktionelle Outcome der Patienten in der Behandlungsgruppe relevant besser war. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, eine schwere Behinderung zu erleiden, die war signifikant erniedrigt, wenn genau in dieser Population der Blutdruck unter 140 gesenkt wurde. Nun, wir haben unsere Therapie angepasst. Trotzdem, obwohl der primäre Endpunkt negativ war, wir haben immerhin gute Safety-Daten, was ganz wichtig ist, dass man den Assistenten immer wieder wiederholen muss, kein Koma, nimmt keine Patienten mit großen raumfordernden Blutungen, sondern die intrakranielle Hypertension könnte natürlich dann effektiv den CPP erheblich verändern und diese Patienten lassen wir deutlich hypertensiver. Fraglich, wie gesagt, Medikation, es läuft aktuell die ATTACH-2-Studie, eine amerikanische Studie, die ausschließlich Nicardipin zur Blutdrucktherapie nach einem fixen Schema einsetzt. Wir sind alle gespannt auf die Resultate dieser ATTACH-2-Studie. Nun lassen Sie mich effektiv zur Physiologie, Pathophysiologie und schließlich zum Transfer in die Klinik bezüglich zerebraler Autoregulation kommen. Noch einmal, unsere Kurve, die ich schon erklärt habe, wir können eigentlich, wenn wir ein ICP-Monitoring haben, wenn wir ein CBF-Monitoring haben, effektiv diesen zerebrovaskulären Widerstand, genauso wichtig für das Gehirn, wie Sie im kardiogenen Schock eigentlich den systemisch vaskulären Widerstand wissen möchten, genauso wichtig für das Gehirn, eigentlich schwierig zu messen, aber von hoher Relevanz. Nun, in diesem Phänomen gibt es viele Fragen. Bei vielen Patienten wissen wir schon zum ersten gar nicht, wo diese Grenzen anzusiedeln sind. Höchstwahrscheinlich und plausibel ist es so, dass ein Hypertoniker diese Grenzen viel öfter nach rechts verschoben hat als eine junge Frau, die chronisch mit einer Hypotension sich im Leben bewegt. Nun, die kennen wir ja im Klinikalltag ohne entsprechende Tests und Monitoringverfahren ja gar nicht. Auch die obere Grenze kennen wir letztlich nicht. Defekte Autoregulation kann ich testen, auch wenn ich ICP-Monitoring und CBF-Monitoring hätte, ist vor allem in älteren Arbeiten aus den 70er und 80er Jahren recht gut definiert. Was für Fragen treten auf? Wir können leider nicht sagen, Autoregulation ist bei diesem Krankheitsbild immer defekt, immer intakt. Es gibt Hinweise, dass es viel, viel variabler ist. Wie schon gesagt, zum einen kennen wir die Grenzen individuell nicht. Wir haben Unterschiede zwischen den Personen, zwischen den Patienten, aber auch derselbe Mensch im Krankheitsverlauf kann sich bezüglich intakter, defekter Autoregulation wesentlich verändern. Noch schlimmer, letztlich ist das kein globaler Wert. Das heißt, selbst wenn wir den ICP messen, entsprechende Tests machen, weiß ich nicht, ob die kleinen Gefäße gleich reagieren wie die großen Gefäße, ich komme noch darauf. Und das kann erheblich auch im Krankheitsverlauf über die Zeit variieren. Hier ein Beispiel, eine sehr gute Arbeit von Buma bei Schädel-Hirn-Trauma-Patienten. Sie sehen in der linken Grafik Patienten mit schwerem Schädel-Hirn-Trauma mit einer defekten Autoregulation. Das heißt, was haben Sie gemacht? Sie haben Norepinephrin gespritzt bei einem Baseline-MAP, der hier aufgetragen ist. Sie haben den interkranialen Druck monitorisiert. Wenn der interkranielle Druck sich parallel zum Blutdruck verhält, so ist es eben so, dass sich die Hirngefäße nicht reaktiv zusammenziehen, um den Flow zu halten, sondern die Hirngefäße verändern sich nicht. Das heißt, sie verhalten sich passiv zum Druck. Das zerebrale Blutvolumen steigt. Wenn das zerebrale Blutvolumen steigt, als Volumenkompartiment im Schädelinnern, so steigt der interkranielle Druck. Das heißt, wir haben ein völliges passives Verhalten zwischen ICP und MAP. Und nach diesem Norepinephrin-Bolus steigt einfach bei diesem Patienten der Blutdruck. Schädel-Hirn-Trauma, da gibt es später noch viele andere Arbeiten mit defekter Autoregulation, haben eine schlechtere Prognose. Nun, wie sieht es aus mit dem Patienten mit intakter Autoregulation? Leider sehr heterogen. Diese können einerseits während des Krankheitsverlaufs plötzlich eine defekte Autoregulation bekommen. Das heißt, ich kann nicht davon ausgehen, einmal Autoregulation intakt, der Patient wird immer von einer CPP-Therapie profitieren, ist leider nicht so. Und es ist leider auch nicht so, dass dies bei fixen ICP immer gleich ist. Hier ein Patient bezeichnet ICP kleiner 20, Autoregulation war defekt, überraschenderweise, wir würden denken, der ICP über 20 ist schlecht. Kann es dann aber auch sein, dass wenn der ICP über 20 ist, plötzlich ist die Autoregulation intakt. Weshalb auch immer. Da gibt es so viele mögliche Ursachen. Ich komme noch bei einem Patienten mit Subarachnoidalblutung darauf zurück. Ich verstehe, wenn Sie jetzt total verwirrt sind, aber so ist es leider, ich bin es auch. Also wir können leider nicht die Autoregulationsmechanismen, wie es in den 90er Jahren, vor allem bei den Schädel-Hirn-Trauma-Patienten mit der CPP-Therapie üblich wäre, wir können leider nicht die Autoregulation in einer homogenen Weise für unsere Patienten nutzen. Es ist leider viel komplizierter. Ein anderes Beispiel aus der Physiologie, welches diese Komplexität dokumentiert. Hier sehen Sie wieder Blutdruck, arteriellen Blutdruck. Und das ist eine direxperimentelle Arbeit, bei der die Mikroperfusion mit Fluoreszenz mikroskopisch am offenen Gehirn angeschaut wird. Und was es eben auch noch schwierig macht, hier haben Sie dünnkalibrige Gefäße zwischen 30 und 180 μ. Hier haben Sie größer kalibrige Gefäße der Mikrovaskulatur von 180 bis 400 μ. Das heißt, die Hirngefäße verhalten sich auch noch unterschiedlich. Macht es noch schwieriger. Und was auch wieder von großem Interesse ist, dass die Autoregulationskapazität effektiv nicht eine symmetrische, U-förmige Kurve ist, sondern die kleinen Hirngefäße im Besonderen scheinen sich gegenüber tiefen Blutdruckwerten viel mehr dilatieren zu können, als dass sich die Gefäße gegenüber hohen Blutdruckwerten besser schützen können. Das heißt, dieses Paper hier von Buma, absolut lesenswert, richtet sich vor allem gegen diese CPP-Therapie und dokumentiert mit diesem physiologischen Zitat drin, dass es geradezu gefährlich sein kann, eine hypertensive Therapie bei Schädel-Hirn-Trauma-Patienten zu machen, weil sie in diesen Größen allenfalls eine Blut-Hirn-Schranke defekt machen können und ein Hirnödem effektiv akzentuieren können. Nun, schlussendlich, wo ist die Lösung? Sie haben, Herr Heinz hat vorhin gesagt, all diese kleinen Geräte, Monitore, wer schaut die schon an? Es ist effektiv so. Wir können das kognitiv leider nicht mehr integrieren und die Verhältnisse sind zu komplex, als dass wir das mit unserem Gehirn online innerhalb Sekunden am Krankenbett auflösen können. Ich denke, wir brauchen effektiv mehr mathematische Modelle. Ich komme zum Schluss noch darauf zurück. Die Lösung Neuromonitoring sollen wir überall Sonden reinstecken, Patches aufkleben, alles tun. Das ist problematisch, wenn wir die Daten nicht richtig interpretieren. Daten sind nicht Informationen, sind nicht Erkenntnis, solange sie nicht integriert werden. Ich kann Ihnen eine Software empfehlen, die ist aber nicht als Medical Device zertifiziert. Das ist eine Forschungssoftware der Kollegen in Cambridge, die es erlaubt, auf relativ komplexe Weise die ganzen Geräte zusammenzustecken mit seriellen Schnittstellen oder wie die Daten auch rauskommen. Und Sie können sich die verschiedenen Kästchen effektiv auf wenigstens einmal in einer Zeitachse anschauen. Und die Kollegen aus Cambridge haben dann Studien seit vielen Jahren mit diesem Device machen können und haben ganz wesentliche Phänomene so beschreiben können. Was Sie machen, ist zum Beispiel effektiv diese Korrelationskoeffizienten zwischen Blutdruck CPP und ICP online darstellen. Dort haben Sie dann diesen Pressure Reactivity Index. Wenn dieser positiv ist, wenn Sie eine positive Korrelation von MAP und ICP haben, ist die Autoregulation defekt. Wenn hier keine positive Korrelation, eine negative oder gar keine besteht, so ist die Autoregulation intakt. Dasselbe können Sie machen mit den Doppler-Blutflussgeschwindigkeiten. Noch interessanter, aber nochmals komplexer ist, wenn man das gleichzeitig tut mit Daten, die man mittels Nahinfrarotspektroskopie gewinnt. Was die Kollegen gefunden haben, ist, dass sie einen optimalen CPP anhand des PRX finden können. Sie schauen, während welchen Monitoringphasen ist die Autoregulation intakt, wann ist die Autoregulation defekt und können das effektiv auf einen idealen Blutdruck zusammen mit dem ICP zeitlich zurückführen. Also Sie können sich mit dieser Software anschauen, bei welchem CPP war mein PRX meistens null oder negativ, das heißt die Autoregulation intakt. Und was die zusammen mit einer italienischen Gruppe, die Cambridge gefunden haben, ist effektiv bei intakter Autoregulation haben wir, und wenn wir dann öfter diesen optimalen CPP fahren, haben wir ein besseres Outcome als die Patienten, bei welchen wir diesen optimalen CPP viel seltener erreichen, die haben ein schlechtes Outcome. Das heißt, man könnte daraus ableiten, versucht möglichst den CPP nicht nach dem ICP zu richten, versucht den CPP nach diesem PRX zu richten. Gibt keine effektiven Resultate diesbezüglich von Therapiestudien. ICB, Ischämie, genau dasselbe. Auch hier defekte Autoregulation, schlechtes Outcome, intakte Autoregulation, häufiger über die Zeit hinweg entsprechend gutes Outcome. Nun, wie sieht das aus? Wir machen dieses Neuromonitoring bei komatösen Patienten. Sie sehen hier noch PTIO2, auch hier können Sie eine Korrelation vom Blutdruck PTIO2 berechnen und versuchen, möglichst optimal zu fahren. Mikrodialyse haben wir hier, natürlich ICP-Monitoring. Und so sieht dann das effektiv in dieser Software aus. Sie haben den Blutdruck, Sie haben den ICP, Sie haben den, hier ist der ICP, entsprechend rechnet sich das gleich mit dem CPP. Wir haben jetzt hier noch die PTIO2 auf beiden Seiten und hier diesen PRX. Wenn der PRX über 0,5 ist, wird es hier um einen roten Balken sichtbar. Wenn der PRX 0 bis 0,5 ist, ist es gelb. Und wenn die Autoregulation intakt ist, das heißt keine Korrelation von ICP und Blutdruck besteht, dann ist das im grünen Bereich. Und wir versuchen einfach möglichst viel grün zu fahren und sind alarmiert, wenn hier rote Balken entstehen. Nun, das ist ein Patient mit einer subarachnoidalblutung, mit Vasospasmen. Mit der Zeit haben wir mit der linksseitigen PTIO2 ischämische Werte gemessen. In der Perfusions-CT haben wir dort Vasospasmen mit Hypoperfusion gehabt und wir versuchten, diesen Patienten zu therapieren. Was haben wir gemacht? Wir haben rasch eine Hypothermie induziert. Ich habe ihm Thiopentalboli gespritzt, um mit der Idee, um den Metabolismus global im Gehirn zu senken, dass das schlechtere Sauerstoffangebot auf der linken Hemisphäre allenfalls genügen mag. Nun, was Sie sehen, effektiv über der ischämischen linken Hemisphäre ist die PTIO2 angestiegen, aber was wir eben viel zu wenig beachten, dies natürlich auf Kosten der nicht betroffenen Seite. Also offenbar hat das eine gewisse Umverteilung des Blutes von der gesunden auf die ischämische Hemisphäre gegeben. Und überraschenderweise, was geschieht jetzt hier mit unserer Autoregulation? Sie wird defekt. Weshalb? Ich weiß es effektiv nicht, was sein könnte. Was Sie in der Literatur nachlesen können, dass Thiopental offenbar die Autoregulationskapazität der Hirngefäße einschränken kann. Nun, dieses Tier soll, ob wir das jetzt richtig gemacht haben, schlussendlich haben wir bei diesem Patienten eine Ballondilatation der stenosierten, vasospastisch stenosierten ICA gemacht, weil ich gedacht habe, das ist keine glückliche Reaktion auf unsere therapeutischen Maßnahmen. Ob das jetzt erforderlich ist, dieses Monitoring und die Therapie dann richtig, möchte ich effektiv auch in Frage stellen, aber einfach um Ihnen zu zeigen, dass es doch viel komplexer ist als einfach eine CPP-Therapie mit Kenntnis oder vermeintlicher Kenntnis der Autoregulation. Schlussfolgerung: Wir haben schlechte Evidenz für Blutdruckziele, basierend auf Studien. Pathophysiologie ist viel komplexer. Es bleibt uns nicht anderes übrig, denke ich. Und wahrscheinlich ist das die Zukunft, die Therapie zu individualisieren. Ich denke, es ist essentiell, um zu verstehen, was wir tun, dass wir die Daten des multimodalen Monitorings, und zwar online am Krankenbett, in Zukunft integrieren können. Und vielleicht die Zukunftsvision. Viele von Ihnen kennen wahrscheinlich dieses Quiz in den USA, Jeopardize, und die IBM, die haben da einen Supercomputer entwickelt, der eigentlich alle immer schlug und besser war. Nun, der Supercomputer Watson, der hat Medizin studiert und war dann, wahrscheinlich ist er in der Zwischenzeit fertig. Es ist effektiv so, dass dieser Medical Watson nun immense Datenmengen aus der Radiologie, zum Beispiel Konfiguration von Aneurysmen, Daten aus der Onkologie verarbeitet und versucht eigentlich nach basierend auf neuronalen Netzwerken, selbstlernenden Systeme bis zu Therapieempfehlungen zu kommen. Und vielleicht auch etwas provokativ, vielleicht ist es so, dass effektiv diese Studiendesigns bei diesen hochkomplexen Erkrankungen einfach zu nichts führen können, weil das Patientengut viel zu heterogen ist und wir diese Regelmäßigkeiten, Entitäten mit unserem Gehirn gar nicht mehr erkennen können. Vielleicht ist es so, dass sogenannte neuronale Netzwerk-unterstützte Software uns in Zukunft in der Entscheidungsfindung im klinischen Alltag helfen können und vielleicht gibt es aus dieser immensen Datenflut auch neue Erkenntnisse in der Forschung. Vielen Dank.